Wir befinden uns in einer Predigtreihe über den Psalm 23, wie Horst das eben schon gesagt hat. Und wir haben heute den dritten und damit auch letzten Teil. Wir beschäftigen uns mit den letzten zwei Versen. Vorab aber nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Wir haben bereits die ersten vier Verse angesehen und gesehen, dass der Autor selbst Hirte ist, also genau weiß, wovon er da spricht. Der Psalm und dieses ganze Hirten-Schafe-Thema kommt also aus seinem Alltag. Und er identifiziert sich nicht mit dem Hirten, sondern mit dem Schaf und spricht aus der Sicht des Schafes. Der Herr ist mein Hirte. Wir haben gesehen, dass Gott der gute Hirte ist und dass wir zu seiner Herde gehören dürfen, wenn wir den Hirten annehmen. Wir können ihm vertrauen, er versorgt uns, er gibt uns Ruhe, er begegnet uns, er kommt uns nahe und er kann uns führen und leiten in unserem Leben. Er reinigt uns und bringt uns zu neuen Quellen. Und auch im dunklen Tal können wir auf unseren Hirten zählen, uns auf unseren Hirten und seine Wahrheiten, die er über dein und mein Leben ausgesprochen hat, verlassen und wir dürfen daran Perspektive und Kraft neu gewinnen in diesen schwierigen Zeiten des Lebens. Wir haben über drei Wahrheiten das letzte Mal gesprochen, die Gott über dein und mein Leben ausspricht, die uns Kraft geben in diesem finsteren Tal, dass du von Gott geliebt bist und dass deine Identität als Kind Gottes darin besteht, nah bei Gott und zur Herde Gottes zu gehören. Dass Gott dich gebrauchen kann und möchte in deinem Leben und dass dein Leben eine Berufung hat, einen Sinn, den er hineingesprochen hat und dass du gerettet bist und dass nichts und niemand dir diese Rettung, dieses Angenommensein bei Gott wieder nehmen kann. Und heute wollen wir die letzten beiden Verse anschauen. Und man könnte meinen, dass an dieser Stelle der Autor so ein bisschen mit seinem Bild von ihm selber als Schaf bricht. Denn wir lesen in Psalm 23, Vers 5a, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Seit wann essen Schafe denn an Tischen? Hier ist die Rede von der fruchtbaren Hochebene, also die Mesa, wie es so im Hirtenfachjargon verwendet wird. Also die Sommerweide, auf der der Hirte mit seinen Schafen die warmen Monate verbringt. Mit saftigen Wiesen, wie sie am Anfang des Psalms ja beschrieben sind. Wenn die Schafe im Winter im Stall stehen und es Richtung Frühling geht, dann bereitet ein guter Hirte diese Sommerweide vor, diese Mesa. Also sozusagen dieses Schaf-All-You-Can-Eat-Buffet. Das, wo jedes Schaf in der Nacht von träumt, mit saftigen Wiesen und frischen Quellen und so viel zu fressen, wie du dir nur vorstellen kannst, in Sicherheit in der Nähe des Hirten. Und diese Mesa, diese Sommerweide vorzubereiten, ist ein gewaltiger Aufwand. Bevor das erste Schaf den ersten Fuß auf das Gras setzt, läuft der Hirte den gesamten Berg hoch und bereitet diese Wiese vor. Er entfernt giftige Pflanzen, er stellt Fallen auf für Tiere, er reinigt die Quellen, er begeht das Gelände und guckt, wo eventuelle Gefahren, Schluchten und so weiter sind, die den Schafen gefährlich werden können. Und das Schaf, das kriegt davon überhaupt nichts mit, weil das steht ja noch ganz gemütlich mit allen anderen Kumpanen im Stall. Wer von euch hat einen Garten zu Hause? Alle Hobbygärtner mal die Hand hoch. Ihr könnt wahrscheinlich am besten nachvollziehen, wie viel Aufwand das ist. Nur ich wette, euer Garten, so schön er auch gepflegt ist und so groß eure Fläche vielleicht ist im Vergleich zu den anderen, das ist nichts im Vergleich zu einer Sommerweide. Hektarweise Land, die der Hirte vorab bestellen muss, vorbereiten muss, damit er dann mit der gesamten Herde dorthin ziehen kann und die Herde, also die Schafe, so richtig genießen können, was sie da haben. Gott bereitet uns diese Sommerweide immer wieder in unserem Leben. Er bereitet vor, er bereitet uns so viel Gutes, er überprüft, er investiert Und das alles, ohne dass wir es manchmal mitbekommen. Denke einmal darüber nach, wo Gott dir eine Sommerweide in deinem Leben bereitet und wofür du dankbar sein kannst. Was für eine aufopfernde Haltung sehen wir hier bei diesen guten Hirten. Ein guter Hirte tut alles für seine Herde. Alles und nur das Beste für mein Schaf. Wir lesen das auch in Johannes 10, Vers 11. Da steht, und da sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Also alles für mein Schaf, nur das Beste. Und Jesus erzählt den Jüngern im gleichen Atemzug ein Gleichnis, wo es um einen Hirten geht, der 99 Schafe stehen lässt, um das verloren Gegangene zu suchen, um es zu retten. Jesus ist der gute Hirte und er lässt die ganze Herde stehen, um dich zu suchen. Und er zieht dich mit seinem Hirtenstab aus der Schlucht. Du bist ihm wichtig und er betreibt unfassbaren Aufwand, damit du es gut hast, damit du ihm begegnen kannst auf dieser Sommerweide. Und er als Hirte wirkt direkt in deine Lebensrealität, in deinen Alltag. Glaubst du das? Ich weiß nicht, wer Gott für dich ist und welche Rolle dein Glaube oder deine Religion und die Beziehung zu Gott in deinem Leben spielt. Aber ich sage dir, der Gott der Bibel, der Gott, den die Bibel vorstellt, ist kein stiller Zuschauer, der irgendwo hoch oben in den Wolken wohnt und der dein Leben anschaut wie so ein Kinofilm als unbeteiligter Beobachter. Nein, Jesus, der Gott selbst ist und an dem wir das Wesen Gottes erkennen können, der ist mittendrin im Geschehen, nah dran an dir und an den Menschen. Wie der Hirte, der mit ganzem Herzen involviert ist und für seine Schafe sorgt, die Weide vorbereitet. Jesus hat die Kraft, Umstände zu verändern. Und das tut er auch noch heute. Jesus kann dein Leben nachhaltig verändern, dich nachhaltig verändern. Glaubst du das? Erwartest du das in deinem Alltag? Ich möchte dir noch ein bisschen mehr von diesem Herz des Hirten erzählen, von diesem Jesus erzählen, der so nah den Menschen dran ist. Und wie die Begegnung mit ihm diese Menschen nachhaltig verändert und diese Umstände verändert werden, Leben verändert werden. Da war Matthäus, ein Zolleinnehmer, und der wurde verachtet, ausgeschlossen, er war alleine. Denn er war der, der mit den Feinden, den Römern, kooperiert hat. Er hat die Steuern eingesammelt von den Bürgern, die hart für ihr Geld gearbeitet haben. Er war das Problem. Und Jesus, er ruft genau ihn und nimmt ihn mit hinein in den engsten Kreis seiner Vertrauten. Was für eine Revolution im Selbstwert von diesem jungen Mann muss das gewesen sein, plötzlich dazuzugehören. Auch Petrus und Andreas verlassen alles, was sie kennen, alles, was vertraut ist, ihren Beruf als Fischer, weil sie Jesus begegnet sind. Und weil sie verändert worden sind durch diese Begegnung, weil sie erkannten, wer er ist und wer sie sind. Paulus begegnet Jesus in einer Vision und er wird vom Christenverfolger und Mörder zum Missionar. Was für eine Wende. Da ist ein Gelähmter, ein Blinder, ein Aussätziger. Und Jesus wendet sich ihnen zu, denen, die keinen Platz in der Gesellschaft haben, mit denen niemand spricht. Und er heilt sie und er vergibt ihnen und er hört ihnen zu. Was für eine lebensverändernde Begegnung muss das gewesen sein, wenn du zum ersten Mal in deinem Leben sehen kannst, wenn du zum ersten Mal in deinem Leben laufen kannst und das, weil du einer Person begegnet bist. Jesus nimmt sich Zeit für das Gespräch mit Nikodemus, einem Schriftgelehrten, und beantwortet geduldig seine Fragen, die tief aus seinem Herzen kommen und die er wahrscheinlich schon eine halbe Ewigkeit mit sich rumträgt, weil er sonst immer derjenige ist, der die Antworten finden muss und die Antworten geben muss. Aber bei Jesus darf er diese Fragen stellen. Jesus ist mit Leuten, er ist bei Leuten zu Gast, er teilt mit ihnen, er lebt mit ihnen, er lässt Kinder nah an sich ran. Er nimmt Anteil an ihrem Leid, er hört ihnen zu, er liebt diese Menschen und er gibt alles, am Ende sogar sich selbst, damit sie diese Veränderung erleben können, damit sie frei werden können. Jesus hat Interesse an deinem Leben, an dem, was du erlebst, was du denkst, was du fühlst. Mit dem Hirten unterwegs zu sein, ist nichts Theoretisches. Jesus nachfolgen passiert in unserem Alltag. An dem Punkt, wo du jetzt stehst, möchte Gott dir begegnen und mit dir Leben teilen. Und das, wie wir in diesem Psalm lesen, in guten Zeiten, auf dieser Sommerweide und in schlechten Zeiten, in diesem dunklen Tal. Ich möchte kurz zusammenfassen, bevor wir zum nächsten Vers kommen, was wir aus diesem Abschnitt gezogen haben. Jesus ist mit vollem Einsatz und vollem Herz dabei, wenn es um dich geht. Jesus verändert Menschen und Umstände und Jesus begegnet dir in deiner Lebensrealität an dem Ort, wo du gerade bist. Und wir lesen den zweiten Teil dieses fünften Verses: Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Was soll das bedeuten? Gott wirkt in unserem Alltag, haben wir gesehen, und er verändert Umstände und er vergibt. Glaubst du das? Vielleicht hast du bisher gedacht, das ist ja schön und gut, dass Jesus in meinem Leben wirken möchte und dass er eine Sommerweite für mich bereitet und das ist ja alles toll, so ein Add-on, so die Kirsche auf der Sahnetorte, aber brauchen tue ich das jetzt nicht unbedingt. Also es ist nice to have, aber ich komme auch ganz gut alleine klar. Dann möchte ich dich fragen, was machst du mit deiner Schuld? Was machst du mit den Dingen, die du in deinem Leben so richtig verbockt hast? Wo du Menschen verletzt hast, wo du Menschen geschadet hast, wo du schuldig an ihnen geworden bist. Was machst du damit, mit diesem Gefühl, mit dieser Last, die vielleicht in dir ist? Eine Person in der Bibel, von der ich eben schon kurz erzählt hatte, die hatte super viel Schuld auf sich geladen in ihrem Leben. Und das war Paulus, oder wie er vorher hieß, vor der Begegnung mit Jesus, Saulus. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass Christen verfolgt und umgebracht worden sind. Wir wissen zum Beispiel, dass er dabei war bei der Steinigung von Stephanus. Was für eine barbarische Art zu sterben, gesteinigt zu werden. Also festgebunden zu sein, in der Mitte umgeben von Leuten, die große, schwere Steine auf dich einwerfen, bis du stirbst. Und dieser Paulus war daran beteiligt. Vielleicht sogar der das initiiert hat. Man weiß nicht, ob Paulus selber Steine geworfen hat, aber er war maßgeblich beteiligt an vielen Menschen, die gestorben sind. Aufgrund ihres Glaubens. Und diese Last muss ihn erdrückt, ja gequält haben, als er erkannt hat, was für einen Fehler er da begangen hat. Es gibt einen Spielfilm über Paulus und da gibt es immer wieder Szenen, wo er nachts aufwacht und er von diesen Ereignissen, von diesen Dingen, die er getan hat, träumt und das nach seiner alles verändernden Begegnung mit Jesus. Wie diese Dinge ihn immer noch verfolgen, ihn festhalten, und ich glaube, das ist nur menschlich. Kennst du das Gefühl, dass du vielleicht sogar weißt, dass Jesus deine Schuld vergeben hat, dass er für dich gestorben ist, aber dieses Schuldgefühl, diese Last, die frisst dich trotzdem von innen auf. Schafe haben manchmal ein ganz ähnliches Problem. Es gibt Fliegenarten, die ihre Eier in diese feuchten Gebieten, warmfeuchte Gebiete in Nase und Ohren ablegen. Und wenn dann die Larven oder die Maden schlüpfen, dann fressen sie sich ins Gehirn rein. Und das bereitet den Schafen natürlich unfassbar große Schmerzen. Und sie fangen an, ihren Kopf gegen alles zu schlagen, was ihnen begegnet. Und irgendwann wird dieses Schaf blind und es fängt an, sich nur noch um sich selbst zu drehen und am Ende stirbt es. Gedanken oder Versuchungen, Lügen, die wir glauben oder auch Schuld, können manchmal sein wie diese Larven, die anfangen zu wachsen und die uns von innen beginnen aufzufressen und die langsam aber sicher nach und nach ihr ganzes zerstörerisches Potenzial entfalten und uns letztlich um den Verstand bringen. Jetzt kommen wir zu diesem Vers. Du salbest mein Haupt mit Öl. Ein guter Hirte reibt die Ohren und die Nase, also die gefährdeten Gebiete der Schafe, mit Öl ein, um zu verhindern, dass diese Fliegen die Eier dort reinlegen, um die Schafe davor zu schützen. Gott möchte, dass du, sein Schaf, davor geschützt bist, dass du dich selbst verurteilst, dass du unfrei wirst durch diese Schuld, die du nicht loslassen kannst, obwohl sie dir vergeben ist. Ja, wir machen Fehler und diese Erkenntnis ist gut und notwendig, aber wir dürfen davon frei werden, du darfst davon frei werden. Jesus ist für dich gestorben, damit du Vergebung erleben darfst und kannst. Er hat für deine Schuld bezahlt, es ist getan. Diese Last, die muss nicht mehr auf deinen Schultern dich erdrücken von oben. Das ist die Wahrheit, die die Bibel erzählt. Und die Wahrheit, lesen wir, wird uns frei machen. Die Wahrheit ist, wenn du deine Schuld vor Jesus Christus bekennst, dann darfst du frei werden, dann darfst du es loslassen, denn er hat für deine Schuld bezahlt. Und der zweite Teil dieses Verses verstärkt es nochmal. Da steht, du schenkst mir voll ein. Jesus spart nicht an seiner Liebe für dich, an seiner Vergebung für dich. Seine Liebe und Vergebung ist nicht nur gerade so ausreichend für deine Schuld und um deine Schuld zu decken. Nein, du bekommst das volle, überwältigend große Paket. Also wir sehen, Schuld kann uns zerfressen, doch Jesus vergibt und wir dürfen frei werden. Und Jesus spart nicht an seiner Liebe. Und so geht es auch weiter im letzten Vers dieses Psalms. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Der gute Hirte gibt im Überfluss. Also wir denken nochmal zurück an dieses Schaf-All-You-Can-Eat-Buffet. Gott gibt im Überfluss. Und seine Liebe, lesen wir hier, hört niemals auf. Das Leben ist eine Wanderschaft. Wir sind unterwegs, Jahr für Jahr, das ganze Leben lang ist ein Hirte unterwegs mit seinen Schafen und wir sind unterwegs mit unserem Hirten. Sie gehen über Berge und Täler, über Stock und Stein und sie leben Beziehungen miteinander. Der Hirte sorgt für seine Schafe und die Schafe vertrauen dem Hirten. Gott ist der gute Hirte. Er ist dein guter Hirte. Und wir dürfen und wir können ihm hautnah in unserem Alltag erleben. Wir dürfen ihm nahe kommen. Er kommt uns nahe. Und wenn wir bereit sind, ihm zu folgen, dann werden wir Veränderung durch seine unglaublich große Liebe erleben. Und ich persönlich habe selbst erlebt, was es heißt, verändert zu werden. Und dieser Prozess ist vielleicht nicht immer leicht, aber er ist gut. Und sich darauf einzulassen, lohnt sich. Zu erleben, was es heißt, dass einem vergeben wird, diesen Rucksack voller Steine loszuwerden, das ist Freiheit und du darfst Freiheit erleben. Ich möchte mit euch beten. Ich möchte mit euch beten und ich werde das Gebet so sprechen, dass du es mitsprechen kannst. Für dich in deinem Herzen. Und wenn du einverstanden bist, was ich sage und du das Gott ebenso sagen möchtest, dann darfst du am Ende mit Amen sagen und bestätigst damit und machst das Gebet zu deinem eigenen. Jesus, du bist groß und du bist liebevoll und manchmal bin ich so überwältigt von diesem großen Geschenk, was du machst und ich kann es gar nicht begreifen, was das für mich wirklich bedeutet. Und ich spüre diese Last, diese Schuld in meinem Herzen und sie verfolgt mich. Aber ich weiß und ich möchte darauf vertrauen, dass du vergibst und dass du mich frei machen möchtest von dieser Schuld und dass ich befreit leben darf, dass ich neu durchstarten darf in meinem Leben, weil du für mich gestorben bist. Und ich möchte dieses Geschenk für mich annehmen, zum ersten Mal oder immer wieder neu. Jesus, ich möchte zu dir gehören, zu deiner Herde. Ich möchte dein Kind sein und ich möchte erleben, was es heißt, mit dir auf diese Sommerweide zu ziehen, von dir beschützt zu werden, von dir begleitet zu werden, herausgefordert zu werden und ich möchte erleben, was es heißt, von dir verändert zu werden. Danke, dass deine unglaublich große Liebe niemals aufhört und dass diese Liebe mir gilt. Dass diese Gnade mir gilt und diese Vergebung und dass ich sie hautnah erleben darf in meinem Alltag, genau an dem Punkt, wo ich jetzt gerade bin. Dafür möchte ich dich loben und preisen. Amen.